Ja, guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier bin, auch wenn ich zu spät gekommen bin. Das war das dritte Mal in meiner Pastorenzeit, dass ich zu spät gekommen bin zu einem Gottesdienst. Das ist das erste Mal vor ungefähr 20 Jahren, als ich die Zeitumstellung verpennt habe. Das zweite Mal vor 10 Jahren, als ich bei einem Kanzeltausch durch eine Vollsperrung 1 Kilometer vor der Autobahnausfahrt eine Stunde stehen musste. Und das dritte Mal heute, also ihr seht, alle 10 Jahre komme ich zu spät. Ja, in 10 Jahren werde ich im Ruhestand sein. Mal schauen, wo ich da zu spät komme. Ja, wir sind bei unserem Thema Ankunft. Ankunft des Messias, so habe ich es genannt. Und vorweg möchte ich sagen, Gott kommt nie zu spät. Er kam nicht damals bei der ersten Ankunft zu spät, sondern genau richtig. Als die Zeit erfüllt war, als die Zeit, die von Gott vorherbestimmt war, einfach da war, da hat Gott seinen Sohn gesandt und er wird auch bei der zweiten Ankunft morgen, vielleicht schon 2025, wir wissen es nicht, auch nicht zu spät kommen. Er wird genau zu dem richtigen Zeitpunkt kommen, wo Gott ihm sagen wird, jetzt geh. Es gibt ja mal im zweiten Petrusbrief diese Sätze, im Blick auf die Aussagen von damaligen Christen, ja, er kommt ja gar nicht. Und Petrus schreibt, nein, Gott verzögert nicht seine Verheißung, er hat Geduld mit euch und er wartet, weil er noch möchte, so viele wie möglich Menschen eben zum Glauben finden an Jesus. Also, auch wenn ich zu spät gekommen bin, Gott kommt nicht zu spät. Ja, ich habe eine kleine Mini-Predigtserie bei uns in der Gemeinde in Neumarkt begonnen zum Advent und zu Weihnachten. In der ersten Predigt ging es um das Stichwort damals. Und letzten Sonntag hatte ich gepredigt über die Ankunft morgen, Fragezeichen. Das ist auch meine heutige Predigt. Und darum soll es heute gehen. Damals, wir haben es eben schon gehört, gab es Zeichen, die die Ankunft angekündigt haben. Und wir wissen aus dem Neuen Testament, am Ende der Zeit gibt es auch Zeichen und sind uns Zeichen überliefert dafür, dass wir erkennen, es ist bald soweit. Und ich möchte gleich in meinem ersten Punkt einsteigen. Ich habe ihn genannt, prophetische Ankündigungen der zweiten Ankunft, in Klammern, die nach meiner Auffassung in zwei Phasen ablaufen wird. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, dass dieses Thema, die Wiederkunft Jesu, die Ankunft des Messias, im Alten Testament ungefähr an 1500 Stellen und im Neuen Testament 319 Mal thematisiert wird. Und das zeigt schon, es ist nicht nur so ein Randthema oder so ein Spezialthema für Endzeitspezialisten, sondern es ist ein ganz entscheidend wichtiges Thema. Es geht nämlich um unsere Hoffnung. Und ich habe einige Bibelverse mitgebracht. Und im ersten Vers, Titus 2,13, ist von dieser glückseligen, wunderbaren Hoffnung die Rede. Und hier steht nämlich wörtlich die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Heilands, Jesus Christus, auf die wir sehnsüchtig warten. Darum geht es. Es geht um unsere glückselige Hoffnung, um das Ziel unseres Glaubens und unseres Lebens, um dieses große Ereignis, auf das hin wir hoffentlich als Christen bewusst und sehnsüchtig leben. Darum geht es. Also nicht nur so ein Randthema, sondern ein entscheidend wichtiges Thema in der Bibel. Und es ist so entscheidend wichtig, dass im letzten Buch der Offenbarung sowohl am Anfang als auch am Ende wie so eine Klammer von einem besonderen Segen die Rede ist, wenn wir uns mit der prophetischen Botschaft auseinandersetzen. Wie es in Offenbarung 1,3 heißt, selig oder auch glücklich ist, wer die prophetischen Worte dieses Buches liest und sich danach ausrichtet. Der ist glücklich, der ist selig. Wer sich damit beschäftigt und es nicht einfach nur wegtut, so nach dem Motto, und das höre ich auch mal wieder mal von Christen, das Thema interessiert mich nicht, da ist in der Vergangenheit so viel spekuliert worden, so viel Schindluder getrieben worden, damit möchte ich nichts zu tun haben. Es kommt, wie es kommt und es kommt, wann es kommt. Das ist eigentlich nicht die schriftgemäße Haltung. Ja, ich habe es schon erwähnt, es gibt viele, viele Stellen. Ich kann natürlich aus Zeitgründen nur einen kleinen Ausschnitt heute bringen, die aus meiner Sicht auch wesentlichen Stellen. Und einsteigen möchte ich im Alten Testament mit der prophetischen Ankündigung der zweiten Ankunft aus Sacharja Kapitel 14. Und dort lesen wir in den Versen 4 bis 5 und 9 Folgendes. An jenem Tag werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt, und der Ölberg wird sich in seiner Mitte spalten. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Und der Herr wird König sein über alle Lande. An jenem Tag wird der Herr der Einzige sein und sein Name der Einzige. Also die Ankunft unter besonderen Umständen, und es geht um den kommenden König. Und im letzten Buch der Bibel in Offenbarung 19 ab Vers 11 folgende lesen wir dann Folgendes zu diesem Ereignis. Da öffnete sich der Himmel vor meinen Augen und ich sah ein weißes Pferd. Der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Es ist der gerechte Richter, der für die Gerechtigkeit kämpft. Seine Augen leuchteten wie flammendes Feuer und sein Kopf war mit vielen Kronen geschmückt. Der Reiter trug einen Namen, den nur er selbst kannte. Sein Gewand war mit Blut getränkt und sein Name lautete das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie alle trugen Gewänder aus reinem, strahlend weißen Leinen. Aus dem Mund des Reiters kam ein scharfes Schwert, mit dem er die Völker besiegt. Auf seinem Gewand an der Hüfte stand der Name: König über alle Könige, Herr über alle Herren. Also hier wird Bezug genommen auf den kommenden König und beschrieben, wie er am Ende der Zeit für alle Menschen sichtbar mit dem himmlischen Heer zurück auf die Erde kommt. Ja, und als Jesus in Gegenwart seiner Jünger in den Himmel auffährt, was wir ja in Apostelgeschichte 1, 9 bis 11 lesen können, dann lesen wir dort, nachdem er das gesagt hatte, also Jesus sprach zu seinen Jüngern und kündigte den Heiligen Geist an, der auf sie kommen würde, damit sie in der Kraft des Heiligen Geistes seine Zeugen sein würden überall. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen in den Himmel emporgehoben. Eine Wolke verhüllte ihn und sie sahen ihn nicht mehr. Noch während sie wie gebannt zum Himmel schauten und Jesus nachblickten, standen auf einmal zwei weiß gekleidete Männer bei ihnen. Ihr Galiläer, sprachen sie die Jünger an, was steht ihr hier und starrt nach oben? Gott hat Jesus aus eurer Mitte zu sich in den Himmel genommen. Und jetzt kommt's. Aber eines Tages wird er genauso zurückkehren, wie ihr ihn habt gerade gehen sehen. Ja, und Jesus selbst kündigte ja in seiner Endzeitrede in Matthäus 24 das an, dieses Ereignis. Denn er sagt da, denn der Menschensohn kommt für alle sichtbar, wie ein Blitz, der im Osten aufzuckt und den ganzen Himmel erhellt. Es wird also etwas sein, was für alle sichtbar sein wird. Dies wird so gewiss geschehen, wie sich die Geier um ein verendetes Tier scharen. Scharen, ja, also auch ein bisschen makabrer Vergleich, den Jesus hier bringt. Ne? Unmittelbar nach der großen Schreckenszeit, gemeint ist hier der große, schreckliche Tag des Herrn, von dem auch oft im Alten Testament die Rede ist, diese siebenjährige Trübsal, die wir auch in weiten Teilen der Offenbarung beschrieben finden. Also unmittelbar nach der großen Schreckenszeit wird sich die Sonne verfinstern und der Mond nicht mehr scheinen. Die Sterne werden aus ihrer Bahn geschleudert und die Kräfte des Weltalls geraten durcheinander. Dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen und alle Völker der Erde werden jammern und klagen. Sie werden sehen, wie der Menschensohn in großer Macht und Herrlichkeit auf den Wolken des Himmels kommt. Also so wie es Jesus auch in Apostelgeschichte 1 sagte, beziehungsweise diese beiden Engel den Jüngern sagten, so wie er in den Wolken hochgefahren ist, so wird er mit den Wolken wieder kommen. Ja, und ein Kapitel später in Matthäus 25, 13 sagt Jesus am Ende seines Gleichnisses über die 5 klugen und 5 törichten Jungfrauen, was auch für uns heute bedeutsam ist, darum seid wachsam und haltet euch bereit. Denn ihr wisst weder an welchem Tag noch zu welchem Zeitpunkt der Menschensohn kommen wird. Und noch eine weitere Aussage von Paulus aus 1. Thessalonicher 5, 2. Da schreibt er nämlich, ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Ja, wie gesagt, ein kleiner Ausschnitt nur von Bibelstellen, die die Ankunft, die zweite Ankunft des verheißenen Messias, Jesus Christus, ankündigen. Mir fällt auf, wenn ich die vielen, vielen Stellen lese und versuche, miteinander in Einklang zu bringen, dass das gar nicht so einfach ist. Ja? Einmal ist davon die Rede von einem unerwarteten, ganz plötzlichen Eintreffen wie ein Dieb in der Nacht. Und andere Aussagen sprechen davon, dass Zeichen, eindeutige Zeichen vorher stattfinden werden, konkrete Dinge geschehen werden, besonders wenn wir in die Offenbarung hineinschauen, und dann für alles sichtbar Jesus vom Himmel wiederkommen wird. Und diese unterschiedlichen Aussagen zu der Ankündigung der zweiten Ankunft kann ich persönlich nach vielen Jahren, wo ich mir viele Gedanken gemacht habe, viel gelesen habe, studiert habe darüber, nur so erklären, dass es zwei Phasen geben wird dieser zweiten Ankunft. Und ich möchte das im Folgenden erklären. Jesus beschreibt in Lukas 17 so die Umstände, wo ganz plötzlich, unerwartet, er kommen wird. Ich lese mal einige Verse aus Lukas 17. Er vergleicht die Zeit mit der Zeit von Noah und Lot damals. Und dann sagt er, wenn der Menschensohn kommt, wird es sein wie zur Zeit von Noah. Die Menschen aßen, tranken und heirateten, wie sie es immer taten. So ging es, bis Noah in die Arche stieg und dann kam das Gericht. Auch zu Lots Zeiten ging alles seinen gewohnten Gang. Die Menschen aßen und tranken, kauften und verkauften, pflanzten und bauten. Genauso wird es an dem Tag sein, an dem der Menschensohn offenbart wird. Zwei schlafen in jener Nacht in einem Bett. Einer wird angenommen und der andere bleibt zurück. Zwei Frauen werden gemeinsam Getreide mahlen. Die eine wird angenommen und die andere bleibt zurück. Ich kann diese Aussage nur als das verstehen, was Paulus etwa in 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18 beschreibt, nämlich die plötzliche Verwandlung der an Jesus Glaubenden, und zwar von zwei Gruppen. Derer, die bereits gestorben sind, das wird hier in 1. Thessalonicher 4 erklärt, die im Glauben an Jesus Christus bereits gestorben sind, werden ganz plötzlich in einem Augenblick, den Gott bestimmt hat, zu ewigem Leben auferweckt werden und gleichzeitig plötzlich diejenigen, die leben, die Christen, werden zusammen mit den plötzlich vom Tod Auferweckten verwandelt werden und ihren, und das wird auch im 1. Korinther 15 etwa beschrieben, ihren ewigen, vollkommenen Körper bekommen. Und beide, so 1. Thessalonicher 4, werden in diesem Augenblick Jesus in den Wolken entgegengerückt werden und Jesus wird sie sozusagen in den Wolken abholen und zu sich nehmen, damit sie bei ihm sind für alle Zeiten. Das wird in 1. Thessalonicher 4 beschrieben, etwa auch in Johannes 14, 1 bis 3. Also einerseits sein Kommen ganz plötzlich wie ein Dieb in der Nacht überraschend, Das beziehe ich auf dieses Geschehen, wo Jesus seine Braut, so wird ja die Gemeinde auch genannt, bestehend aus den auferweckt Gläubigen und den lebenden Gläubigen abholen wird, zu sich holen wird. Das möchte ich mal als erste Phase dieser Ankunft bezeichnen. Und dann die zweite Phase, die von all den Aussagen beschrieben wird, wo der Messias am Ende der Zeit, auch in Offenbarung 19 etwa beschrieben oder auch 16 beschrieben, in einer Zeit, wo es kein normales Leben mehr geben wird, so wie bei Noah und bei Lot, wo alles seinen gewohnten Gang ging, sondern eine Zeit, in der totales Chaos herrscht auf der Welt, in der das Gericht Gottes, das in der Offenbarung in vielen Kapiteln beschrieben wird, ein Chaos anrichtet, wo Naturkatastrophen stattfinden, Kriege und wo alle Völker am Ende der Zeit gegen Israel ziehen werden und dann am Ende dieser Zeit, dieser siebenjährigen Gerichtszeit, Jesus für alle Menschen sichtbar, die klagen, wehklagen werden darüber, weil sie in dem Augenblick erkennen werden, dass sie verloren sind. Jesus dann kommen wird, wie wir in Sacharja 14 gelesen haben, begleitet von diesem riesengroßen Erdbeben und wo Jesus dann seine Füße auf die Erde setzen wird. Das ist dann die zweite Phase und beides ist voneinander unterschieden. Und meine Überzeugung ist, ich weiß, dass es manche Christen anders sehen, dass Jesus, so wie er damals Noah und Lot vor dem Gericht bewahrt hat, auch seine Braut, die Gemeinde, vor dieser letzten schrecklichen Gerichtszeit bewahren wird. Ja, das waren mal so ein paar Aussagen zu den prophetischen Ankündigungen zur zweiten Ankunft. Und in meinem zweiten Gedanken möchte ich jetzt mit euch darüber nachdenken, wie war die Situation damals oder wie wird die Situation in Zukunft sein und die Zeichen der Zeit vor der zweiten Ankunft des Messias. Jesus tadelte ja, können wir nachlesen in Matthäus 16,3, damals die Pharisäer. Er sagte zu ihnen, aus den Zeichen am Himmel könnt ihr das Wetter vorhersagen, aber die Zeichen der Zeit könnt ihr nicht deuten. Ja, die waren Spezialisten, die guckten sich den Himmel an und je nachdem, wie die Wolken waren, wie sie verfärbt waren, ich kenne mich damit nicht so aus, muss ich gestehen, konnte man dann ziemlich sicher sagen, morgen wird das Wetter so und so werden. Ja, da seid ihr Experten, sagt Jesus. Aber ihr seht nicht die Zeichen und sicherlich meinte Jesus damit auch die Zeichen, die er während seiner öffentlichen Wirksamkeit durch die Wunder, die er vollbrachte, den Menschen damals vor Augen malte, mit denen er ihnen zeigen wollte, in mir haben sich die prophetischen Ankündigungen über den kommenden Messias erfüllt. Ich bin's. Erkennt es doch. Glaubt an Gott, kehrt zu Gott um. Und die Wunder, die Jesus vollbrachte und die Zeichen waren eben ja, dieser, wie soll ich sagen, sehnsuchtsvolle Aufruf Jesu zu den Menschen, erkennt es doch. Und er tadelt die Pharisäer, ihr wollt es einfach nicht sehen, ihr wollt es nicht erkennen. Und das zeigt uns doch schon mal, dass es wichtig ist, wenn es um Zeichen geht, dass wir diese Zeichen erkennen, dass wir auf sie achten sollen, dass wir wachsam sein sollen, dass wir sie deuten sollen, damit wir uns nicht überrumpeln und täuschen lassen. Ja, die Zeichen sind uns gegeben, so verstehe ich sie, dass wir vorbereitet sind auf das, was dann kommt. Und bei der ersten Ankunft des Messias, ich habe es eben schon angedeutet, waren die Zeichen hauptsächlich das, was Jesus vollbrachte. Bei der zweiten Ankunft des Messias werden die Zeichen von globaler Natur sein. Die Situation damals war übrigens geistlich und politisch auch ganz, ganz dunkel. Eine dunkle Zeit, eine chaotische Zeit. Und es wird auch bei der zweiten Ankunft so sein. Aber wie gesagt, die Zeichen werden von globaler Natur sein. Und Jesus selbst und auch an anderen Stellen der Bibel werden diese Zeichen näher erläutert. Und ich möchte einsteigen mit einem Zeichen, was vielleicht nicht so direkt offensichtlich in der Bibel steht, aber was für mich das Endzeitzeichen schlechthin ist, das erfüllt sein muss, damit der Messias zum zweiten Mal kommt. Und das ist die, ich nenne es mal so, Auferstehung Israels, die Staatsgründung, die am 14. Mai 1948 geschah. Etwas Einmaliges in der Weltgeschichte, dass ein Volk, das Volk Gottes, 1900 Jahre nicht existierte als Staat, weltweit in alle Teile der Welt zerstreut war, wie es ja Gott bereits angekündigt hatte. Denken wir an Segen und Fluch. Wenn ihr meinen Bund, den ich mit euch geschlossen habe, brecht, dann wird der Segen von euch abgezogen werden und ihr werdet unter dem Fluch stehen. Und eine Folge dessen wird sein, dass ihr weltweit zerstreut werden werdet, verfolgt werdet und so weiter und so fort. Und genau das ist ja passiert. Und es ist etwas Einmaliges, dass ein Volk nach 1900 Jahren wieder als Staat im ursprünglichen Land entsteht und gegründet wird, ins Dasein gerufen wird. Das kann nur Gott gelenkt und vollbracht haben. Und das ist das Endzeitzeichen schlechthin. Vorher war auch bei allen Spekulationen von Christen, Jesus kommt wieder, wäre das nicht möglich gewesen, weil Israel muss erst in seinem Land sein. Und die weiteren Zeichen möchte ich jetzt mal kurz die wichtigsten durchgehen. Die Jünger Jesu fragen ihn ja selbst. Sie fragen ihn: Herr, welches werden die Zeichen sein deines zweiten Kommens? Und die ersten, die ich jetzt bringe, sind direkt die Antwort Jesu darauf. Und das allererste, was er sagt, eines der wichtigsten Zeichen: Verführung und Täuschung. Und Paulus wiederholt es ja in seinen Briefen öfters. Und in der Offenbarung bekommen wir vor Augen gemalt, wie der Teufel, der Antichrist und der falsche Prophet auch in Verbindung mit globalen Konzernen die Menschen verführen, austricksen und täuschen. Das ist eines der Hauptzeichen. Lüge, Täuschung, die Vermischung von Wahrheit mit der Lüge, Halbwahrheiten, mit das Gefährlichste. Also, dass uns Dinge vorgeführt werden über die Medien, über die Regierenden, die nicht der Wahrheit Gottes entsprechen und die uns letztlich von der Wahrheit und von Gott abbringen. Und mittlerweile, wenn wir uns die moderne Technologie und auch die KI ansehen, wird genau das ermöglicht. Perfekte Täuschung und Illusion, wo wir Wahrheit von Lüge nicht mehr unterscheiden können und wo das am Ende der Zeit immer schwieriger werden wird, beides voneinander zu unterscheiden. Wir können auch nicht mehr unseren Augen trauen, das, was wir auf dem Bildschirm sehen. Weil die Technik ist so da und Hollywood lässt grüßen, wenn wir die Filme, die Science-Fiction-Filme sehen und viele andere, merken wir, was uns im Bild präsentiert wird, was nicht der Wahrheit entspricht. Interessant auch, dass unsere neue Jahreslosung genau auch auf diesem Hintergrund geschrieben ist, nämlich an die Thessalonicher damals, die in einer realen Naherwartung lebten, wo es viel Verführung gab. Und dann unsere zukünftige Jahreslosung heißt: prüft alles. Prüft alles und das Gute behaltet. Prüft, was Wahrheit und was Lüge ist. Eine zweite Antwort Jesu, ein Zeichen: Kriege und Kriegsgeschrei oder auch Kriegsgerüchte, Kriegsgefahr, kann man das übersetzen. Und ich denke, ihr seht es genauso wie ich, noch vor 5 Jahren hätten wir nicht für möglich gehalten, was wir im Blick auf dieses Thema heute tagtäglich erleben, oder? Unfassbar. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert. Im Friedensgutachten, im sogenannten Friedensgutachten 2024 ist nachzulesen, dass es im Jahr 2023 mehr Gewaltkonflikte, Krisen und Kriege als je zuvor in der Menschheitsgeschichte gab. Die meisten dieser Kriege geschehen abseits des öffentlichen Fokus. Die kommen gar nicht vor in den Medien. Die kriegen wir gar nicht mit. Und auch die weltweiten Militärausgaben haben ein historisches Hoch erreicht. Zitat: Seit Jahren taumelt die Welt von einer Krise in die nächste. Positive Beispiele für Friedensbemühungen gibt es keine. Und das Gutachten spricht dann von einer Welt ohne Kompass, also eine Welt ohne Orientierung. Und viele Menschen sprechen mittlerweile und auch Medien von der unmittelbaren Schwelle, an der wir zum Dritten Weltkrieg stehen. Hätten wir vor 5 Jahren nicht für möglich gehalten. Ne? Ja, Kriege und Kriegsgefahr. Und wenn wir daran denken, dann fällt uns vielleicht spontan oder fallen uns spontan ein, wie diese Konflikte Nordkorea, Südkorea, China, Taiwan, China, USA, Iran, Russland, Türkei und Co. gegen Israel, Europa, Russland, um nur einige wenige Beispiele zu nennen und nicht die vielen Kriege und Gewaltkonflikte etwa in Afrika oder in unzähligen anderen Regionen unserer Welt. Ja, laut Wikipedia gibt es momentan nur auf 2 Kontinenten unserer Welt keinen Krieg, in Australien und in der Antarktis. Ja. Immerhin. Ja, Jesus spricht weiter von Hungersnöten und Naturkatastrophen. Hungersnöte sind ja auch eine Folge von Naturkatastrophen, aber auch von Kriegen. Und zurzeit sind es auch ungefähr 730 Millionen Menschen, also fast jeder 10. Mensch, der hungert. Und mit jeder weiteren Krise und Katastrophe, die dazukommt, wird das zunehmen. Ein weiteres Zeichen wird sein Hass, Christenverfolgung und Glaubensabfall. Seitdem ich das bewusst verfolge, ungefähr seit 25 Jahren, auch über die Arbeit von Open Doors, steigen jährlich die Zahlen. Mehr als 365 Millionen Christen werden momentan in 78 Ländern wegen ihres Glaubens an Jesus verfolgt. Und der Glaubensabfall ist ebenso offensichtlich, besonders in unserer westlichen Welt. Ich meine, das sehen wir vielleicht, wenn wir in die Kirchen unserer eigenen Gemeinde schauen. Ein weiteres Zeichen: Gesetzlosigkeit und Lieblosigkeit oder auch moderner formuliert Werte- und Moralverfall. Und es liegt auf der Hand, wer sich von Gottes guten Geboten abwendet, die ja übrigens die Grundlage für viele Gesetzgebungen und gute Gesetze waren in der Vergangenheit, wer sich davon abwendet, dem geht es hauptsächlich um den eigenen Vorteil, ja, um sich selbst, dass ich genug abbekomme, egal wie es dem anderen geht. Und genau das ist diese Lieblosigkeit, die Zerstörung der Liebe, die ja den anderen höher achtet als sich selbst und die selbstlos sich dem anderen hingibt. Und wir sehen das, wie das extrem zunimmt, wie auch gute Gesetze, die auf den Geboten Gottes basieren, abgeschafft werden. Und wir sehen das auch, wie Menschen und Gesellschaften immer mehr verrohen und gewalttätig werden. Ja, und das ist ja ein ganz aktuelles Thema, ne, wenn wir an Magdeburg denken, was da gerade geschehen ist. Ein weiteres Zeichen: die Zunahme von Seuchen und Pandemien. Wir werden alle nicht gesünder, sondern immer kränker, immer anfälliger. Und die globale Welt ist ja durch die Mobilität nur noch ein kleines Dorf. Ja, wenn irgendwo eine Seuche ausbricht, wir kennen das, und es wird in Zukunft zunehmen, wo ruckzuck das Ding dann überall ist auf der Welt. Noch ein Zeichen, ich habe es genannt, Antisemitismus und Kampf gegen Israel. Das wird besonders in den alttestamentlichen Texten angekündigt, wie am Ende, gerade am Ende, viele Nationen in ganz unterschiedlichen Konstellationen gegen Israel ziehen werden, um dieses kleine Volk zu vernichten. Und eigentlich ist das ja weltpolitisch betrachtet ein Nonsens, oder? So ein kleines Völkchen Israel und alle ziehen gegen dieses Völkchen. Hat natürlich sein Hintergrund, es ist das Volk Gottes. Es geht letztendlich um den Kampf auch des Teufels gegen Gott, gegen den Messias, gegen das Volk Gottes. Und es gibt viele Texte, etwa die Psalmen, Psalm 83, Psalm 84, Hesekiel-Texte, wo konkrete Nationen in konkreten Konstellationen genannt werden, die gegen Israel ziehen am Ende der Zeit, die sich in den letzten Monaten und Jahren genauso formiert haben bereits. Und was mir zeigt, dass da sehr bald genau das, was vor 3.500 Jahren prophetisch angekündigt wurde, geschehen kann. Verrückt, oder? Ein letztes Zeichen, ich habe es genannt, der Ruf nach Frieden und Sicherheit. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, vor 3 Monaten haben die Vereinten Nationen einen sogenannten Zukunftspakt beschlossen. Englisch Pact for the Future. Und das Erstaunliche ist, Frieden und Sicherheit, diese Redewendung, werden als eine von 3 Säulen der Vereinten Nationen immer wieder auf 21 der insgesamt 86 Seiten erwähnt, unzählige Male erwähnt. Es geht immer um Frieden und Sicherheit, Frieden und Sicherheit. Das ist sehr auffällig und auch in vielen anderen offiziellen Verlautbarungen und weiteren Dokumenten der Weltgemeinschaft fällt es auf, ist immer von Frieden und Sicherheit die Rede. Ja, und was fällt mir dazu ein? 1. Thessalonicher 5,3. Wenn sie sagen, Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entrinnen. Diese Worte schrieb Paulus ja an einem Briefabschnitt, der in meinem Neuen Testament, der NGÜ-Übersetzung, überschrieben ist mit den Worten, bereit sein für den Tag, an dem Jesus wiederkommt. Und genau in diesem Kapitel ist ja auch unsere Jahreslosung, die ich schon erwähnt hatte. Ich möchte fragen, ist das alles nur Zufall? Alles nur Zufall? Dass diese von Jesus und in der Bibel angekündigten Zeichen vor der zweiten Ankunft sich momentan, ich möchte es mal fast sagen, live vor unseren Augen ganz klar und deutlich erfüllen, dass wir live miterleben, wie sich Jahrtausende alte biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt. Für mich ist das kein Zufall, sondern ein sehr prägnantes Indiz dafür, dass die Ankunft des Messias bald geschehen wird. Sehr vieles spricht genau dafür. Und in den letzten Jahren sind viele Dinge in rasend schneller Geschwindigkeit geschehen, in Konstellationen geschehen, die genauso in der Bibel uns vorausgesagt sind. Und alle technologischen, gesellschaftlichen und geopolitischen Voraussetzungen sind für das erfüllt, was uns über diese letzte Zeit in der Offenbarung und in anderen Texten beschrieben wird. Und von daher komme ich persönlich zu dem Schluss, die Zeit und die Welt sind reif für die zweite Ankunft des Messias. Das ist meine Überzeugung. Und ich sehe es so, bildlich gesprochen, Gott hat seinen Finger noch auf der Pausentaste. Und dann, wenn er es für richtig hält, was sehr bald sein wird, wird er diese Pausentaste loslassen und zu seinem Sohn sagen, geh, hol deine Braut ab. Ja, ich weiß nicht, wie es dir mit dieser Adventspredigt geht. Ich habe das auch meine Gemeinde letzten Sonntag gefragt. Vielleicht denkst du, warum muss ich mir am Advent oder im Advent, wo ich eine schöne adventliche Weihnachtsstimmung haben möchte und mitnehmen möchte, warum muss ich mir sowas anhören? Falls du so denken solltest, möchte ich darauf antworten. Advent und Weihnachten bedeuten viel, viel mehr als nur eine schöne Stimmung oder Atmosphäre zu genießen, sich's gut gehen zu lassen und alles Negative auszublenden. Advent und Weihnachten sind schließlich geschehen, damals geschehen, und es wird auch in naher Zukunft so geschehen, wenn der Messias kommt. dass das ja geschehen ist, weil unsere Welt im Argen liegt. Weil es in unserer Welt ohne Gott und ohne Glaube und ohne Umkehr drunter und drüber geht, ins Chaos führt, damals und auch heute. Und von daher kann man es nicht verschweigen, auch im Advent nicht verschweigen, dass Gott es angekündigt hat, damit wir vorbereitet sind, was geschehen wird. Und der Hintergrund ja der ist, dass Gott unsere Welt und die Menschen unserer Welt, alles das, was im Argen liegt und was kaputt ist und chaotisch ist, retten will. Dass er den Hoffnungslosen neue Hoffnung und den Verlorenen Rettung bringen will, weil Gott uns liebt und weil er uns nicht unserem Todesschicksal überlassen will. Und darum geht es an Advent und Weihnachten zuallererst, vor aller Stimmung und allen schönen Gebräuchen, die wir kennen. Es geht um Rettung. Es geht um Umkehr. Es geht darum, dass wir in Ewigkeit bei Gott ankommen und darum keine harmlose Predigt und keine harmlosen Worte. Ja, ein letzter kurzer Gedankenanstoß noch drittens. Vorbereitet sein auf den Zielpunkt unseres Glaubens und der Weltgeschichte, so habe ich es genannt. Das ist ja die Quintessenz von dem Gehörten. Bin ich darauf vorbereitet? Bist du darauf vorbereitet? Auf den Zielpunkt unseres Glaubens und der ganzen Weltgeschichte. Und dazu sind einige Klärungen nötig. Und die allererste ist die Frage, bist du ein Kind Gottes? Bist du durch Jesus Christus gerettet für Zeit und Ewigkeit? Wirst du dabei sein, wenn Jesus kommt, um seine Braut, die Gemeinde, abzuholen? Und auch die Klärungsfrage, wenn du das glaubst, lebe ich in einer lebendigen Beziehung zu Jesus? Lebe ich in dieser Liebe und im Vertrauen und in der Hingabe zu Jesus? Oder ist meine Liebe erkaltet? Läuft das so ein bisschen nebenbei? Lebe ich das? Lebe ich bewusst als Jünger Jesu? Das bedeutet, als ein von Jesus Lernender, der im Glauben wachsen und reifen möchte. Uns als Gemeinde ist gerade dieser Punkt ganz, ganz wichtig geworden in den letzten Jahren. Und seitdem haben wir auch jetzt vor einem knappen Jahr einen Jüngerschaftskurs angefangen, der alle 14 Tage stattfindet, um uns genau darin zu schulen. Es geht um mehr als nur ein bisschen an Jesus zu glauben. Es geht darum, dass das in unserem Alltag Gestalt gewinnt. Dass wir das, was wir in der Bibel lesen, was wir glauben, wirklich auch ins Leben umsetzen. Und übrigens, eine hingebungsvolle Jüngerschaft zu leben, Jesus nachzufolgen im Alltag, ist die allerbeste Voraussetzung, in den schwierigen Zeiten, in denen wir leben, am Ende der Zeit gut durchzukommen. Ja, alle diese wichtigen Fragen solltest du für dich klären. Und mit diesem Gesagten hängt dann auch zusammen, was Jesus seinen Jüngern mitgab, nämlich in Lukas 21, 28 nachzulesen, ich sag's mal so, blicke auf Jesus. Schau bei dem, was auch um uns herum passiert, was uns vielleicht Angst und Schrecken einjagen will, was uns vielleicht sogar am Glauben lähmen will, blicke auf Jesus. Denn Jesus sagte genau diesen Satz in Lukas 21, wenn aber dies anfängt zu geschehen, das, was er vorher beschrieben hatte, wenn ihr seht, das wird immer stärker, es nimmt immer mehr zu, dann seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Dann seht nicht gebannt wie das Kaninchen auf die Schlange und werdet gelähmt, nein, blickt auf Jesus. Und freut euch, weil ihr wisst, bald ist es soweit. Bald werden wir bei ihm sein. Seht nicht gebannt auf das Böse und lasst euch davon nicht erschrecken, sondern blickt auf den kommenden Erlöser. Und damit hängt dann, und das ist dann auch die Weihnachtsbotschaft, mit der ich enden möchte, zusammen, habt keine Angst. Fürchte dich nicht. Diese Botschaft finden wir in der ganzen Bibel und besonders auch im Zusammenhang mit der Weihnachtsbotschaft. fürchtet euch nicht. Was auch immer dich vielleicht niederdrücken und beunruhigen mag und dir Angst machen mag, fürchte dich nicht. Gott ist größer als alles das, was jetzt passiert vor unseren Augen, als all das Böse. Gott ist größer und er ist da. Und er ist nicht nur da, sondern er wird kommen. Und er wird dann kommen, um endgültig sein wunderbares Friedensreich der Gerechtigkeit aufzurichten. Und deswegen fürchtet euch nicht. Und ich hoffe, du bist dabei. Amen. Danke, Jesus, dass du der verheißene und kommende Messias bist. Und dass du uns nicht im Unklaren darüber lässt, sondern uns in deinem Wort offenbart hast, wie es dann aussehen wird vor deinem zweiten Ankommen. Was geschehen wird. Dinge, die uns zugegebenermaßen Angst machen. Aber deine Einladung gilt. Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Ich habe alles im Griff. Es muss so geschehen. Und Gott ist Herr über alles. Und darauf dürfen wir vertrauen. Und deswegen können wir auch in dieser Zeit, trotz allem, was uns vielleicht auch persönlich gerade anficht und Angst macht, froh sein und auch diese Weihnachten und diese Adventszeit mit dem Blick auf dich mit fröhlichem Herzen feiern. Und das wollen wir tun. Im Glauben, Vertrauen darauf, dass du kommen wirst und dass dann etwas Neues, Wundervolles anbrechen wird. Danke dafür.